wieder Vorlesung. Ich werde heute, mein Name ist Matthias Pacher, ich werde heute Professor Brinkschulte nochmal vertreten. Nächste Woche ist er dann wieder für euch da. Wir fangen zunächst mit ein paar organisatorischen Sachen an. Und zwar, es geht um die Übungsblätter. Es wäre gut, wenn ihr die Übungsblätter abgebt, wenn ihr euren Gruppennamen da drauf schreibt, also eure Gruppennummer. Das macht es uns einfacher, die dann zuzuordnen zu eurem Tutor. Das nächste ist, wir werden bei der Abgabe eine kleine Änderung ab nächster Woche einführen. Wir haben es schon auf die Übungsblätter draufgeschrieben. Und zwar, ihr gebt die Übungsblätter nicht mehr bei uns vorm Zimmer 206 ab, sondern ihr gebt die Übungsblätter hier ab. Das heißt, wir stellen hier Kartons aus und ihr könnt die dann hier abgeben. Und genauso bringen wir ab nächste Woche, beziehungsweise ich habe es diese Woche schon gemacht, die Übungsblätter auch hier in die Vorlesung rein. Das heißt, ihr braucht im Grunde gar nicht mehr bei uns vorbeikommen. Ihr könnt sie hier abgeben vor der Vorlesung und ihr könnt die neuen Übungsblätter hier auch holen oder wie üblich im Internet. Gut. Okay, dann werden wir diese Woche ein bisschen theoretischer. Wir beschäftigen uns mit boolschen Funktionen und boolscher Algebra. Und da muss man sich überlegen, warum machen wir das? Naja, in der technischen Informatik wollen wir digitale Schaltungen uns anschauen, beschreiben und die vielleicht auch analysieren. Ja, und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, solche Schaltungen zu entwickeln. Da gibt es die eine Möglichkeit, es einfach auszuprobieren, einfach ein bisschen zusammenzuschalten, wenn man weiß, was man machen will. Und die andere Möglichkeit ist es, mit formalen Methoden zu entwickeln und eben entsprechend formal zu machen. Das ist natürlich dann insbesondere notwendig, wenn man große Schaltungen hat, die man untersuchen will, beziehungsweise die man entwickeln will. Und da muss man dann entsprechend einen formalen Unterbau haben, um das zu machen. Und den geben wir euch in der Vorlesung. Um euch einen Einblick zu geben, was für Schaltungen uns interessieren, habe ich hier ein lustiges kleines Beispiel da drin von der Schaltung. Und zwar haben wir hier, ich zeige es mal mit der Maus, hier seht ihr den Mauszeiger, hier haben wir hier oben drei Schalter, A, B, C. Und hier unten haben wir zwei Leuchtdioden oder was auch immer. Ja. Und jetzt kann man sich mal anschauen, was die machen. Und zwar, wenn ich hier zum Beispiel einen Schalter schalte, dann sieht man, da passiert ja irgendwas und die eine Diode leuchtet. Jetzt mache ich ihn wieder aus, ich mache einen anderen Schalter ein und dieselbe Diode leuchtet wieder. Ja, ich mache ihn aus und schalte einen anderen Schalter ein und es leuchtet wieder diese Diode. Okay, das heißt, wenn ich einen Schalter schalte, dann geht immer diese rechte Diode hier, dieses SI an. Jetzt kann man sich überlegen, was passiert, wenn ich zwei Schalter einschalte. Mache ich mal, zack, die rechte geht aus, die linke geht an. Okay, ist es ein Zufall? Schauen wir mal, mache ich hier wieder aus und schalte das CI dazu. Jetzt geht wieder die linke an. Gut, muss ich nur noch eine Kombination durchprobieren. Ich schalte das A aus und schalte das B ein und wieder geht die linke an. Okay, so, jetzt habe ich einen Verdacht, mache ich mal den dritten an. Aha, und jetzt sind beide Dioden an. Also, was ist das für eine Schaltung effektiv? Naja, im Grunde ist es eine Zählerschaltung. Die zählt mir, wie viele dieser Schalter sind an und kodiert mir das da unten binär. Wenn ich hier das an die Tafel mal schreibe, ja, das ist die eine Stelle, sagen wir x1 und das x0. Solange alle drei Schalter aus waren, soll ich da schreiben? Okay, ich schreibe mal hier drüben hin, damit man es auch auf der Kamera sehen kann. Also, hier haben wir das CI, hier haben wir das SI. Solange alle Schalter aus waren, hatten wir hier immer, waren die Dioden aus. Das entspricht sowas wie einer 0,0, also 0 Schalter sind umgelegt. Solange ein Schalter an war, und zwar egal welcher, war das SI an und das CI war aus, also 0,1, also dual die 1. Als zwei Schalter an waren, hatten wir immer, und zwar egal welche Kombination von zwei Schaltern an waren, hatten wir immer eine 1,0, also dual die 2, zwei Schalter sind an. Und als drei Schalter an waren, hatten wir hier eine 1,1 stehen. Das können nicht allzu viele sehen, das Pult ist davor. Also für die hier von der Seite schauen können, eben hier, das ist ein Binärzähler im Grunde, wie viele von diesen Schaltern an sind. Das ist ein lustiges kleines Beispiel hier aus Halberdiran aufgebaut. Und nur mal so als Motivation, was für Schaltungen wir uns anschauen wollen oder womit wir uns in Zukunft beschäftigen wollen. Und wir werden das hier in dieser Vorlesung eben jetzt schön formal uns den Unterbau anschauen. Deshalb ist diese und mindestens die nächste Vorlesung wie folgt gegliedert. Wir fangen an mit Boolschen Funktionen. Also wir schauen uns an, was sind Boolsche Funktionen, was für Erwartungen haben wir an Funktionen, die uns irgendwelche Schaltungen beschreiben. Dann ist es zwar so ganz nett, aber das Ganze braucht einen Unterbau, braucht einen ordentlichen Unterbau, einen formalen. Deshalb werden wir uns kurz ein bisschen Boolsche Algebren anschauen oder Boolsche Algebra anschauen und uns da die wichtigsten Grundgesetze anschauen. Das ist ein bisschen Mathematik. Und dann am Ende dieser Vorlesung und Beginn nächster Vorlesung schauen wir uns eben an, wie kann man Boolsche Funktionen darstellen, was für Möglichkeiten gibt es da. Da gibt es KV-Diagramme, dazu kommen wir hoffentlich heute noch. Schaltpläne, dann verschiedene Normalformen, Vektordarstellung und so weiter. Und dann wird es nächstes Mal weitergehen damit, wie kann man Boolsche Funktionen optimieren. Optimieren einfach deshalb, damit man möglichst wenig Hardwareaufwand hat, wenn man irgendwann mal das implementieren will. Gut, und da fangen wir mal an. Also zunächst mal Boolsche Funktionen. Fangen wir zuerst mal mit dem Funktionsbegriff an. Ich habe da unten mal hingeschrieben, was eine Funktion ist. Ja, das hat jeder von euch in der Schule schon mal gesehen. Eine Funktion ist also eine Beziehung zwischen zwei Mengen, die jedem Element der einen Menge, das ist die sogenannte Definitionsmenge, genau ein Element der anderen Menge, das ist die Wertemenge, zuordnet. Ja, die Betonung liegt, dass diese Zuordnung eindeutig ist, also genau ein Element. Ja, sowas nennt man eine Funktion. Und was für Funktionen kennen wir jetzt von früher halt? Das sind reelle Funktionen aus der Schule, irgendwelche Polynome, Sinus, Cosinus oder sonst was. Die haben dann Funktionsgraphen gehabt, wie in diesem Beispiel hier gezeigt wird. So ähnlich jedenfalls. Und das Interessante war eben, oder das, was wir damals immer typischerweise hingenommen hatten, war, dass die Definitionsmenge und die Wertemenge die reellen Zahlen waren. Ja, und deshalb kann man die hier so schön als eine Linie darstellen. Formal sah das etwas so aus. Wir haben eine reelle Funktion in n Variablen gehabt, von der Form y ist gleich f von, ja, und dann halt n Variablen, x0 bis xn minus 1. Und die Bedingung war eben, dass dieses y und die xi aus R sind, oder das kann man auch äquivalent dazu schreiben, hier, dass diese Funktion vom r hoch n in den R geht. Ja? Und dann ist natürlich noch die Frage, was ist der r hoch n? Ja? Der r hoch n ist das n-fache Kreuzprodukt aus den reellen Zahlen. Das ist das, was hier in der zweiten Zeile steht, r kreuz r und so weiter. Und da kann man sich natürlich jetzt noch fragen, was ist ein Kreuzprodukt? Und um das hier mal ein bisschen, also ich meine, die meisten von euch wissen das aus der Mathe-Vorlesung, aber wir ziehen das halt jetzt hier mal von Grund her auf. Und das geben wir hier durch ein Beispiel an. Wir haben also, nehmen wir an, wir haben zwei Mengen A und B, also dieses Groß A und dieses Groß B. Groß A enthält eben K-Elemente, nämlich A0 bis AK-1. Groß B enthält L-Elemente, B0 bis BL-1. Und das Kreuzprodukt A kreuz B ist eben hier einfach, das sind zwei Tupel, also Tupel, die aus zwei Elementen bestehen. Und dann nimmt man eben jede Kombination aus der einen Menge, jedes Element aus der einen Menge in Kombination mit jedem Element aus der anderen Menge. So kann man es natürlich definieren für endliche Mengen. Für R kreuz R kann man dann einfach definieren, ich schreibe es jetzt nur mal hier hin, für R kreuz R kann man dann definieren, das ist die Menge aller Tupel mit R1, R2 mit der Eigenschaft, R1 ist aus R und auch R2 ist auch R, ist aus R. Das kann man hier eben so machen und das funktioniert dann eben auch für größere Mengen. Gut, so das sind die reellen Funktionen und das ist das, was wir aus der Schule kennen. Und wir wollen das jetzt übertragen auf sogenannte Boolsche Funktionen. Und was ändert sich da? Bei den Boolschen Funktionen ändert sich der Definitionsbereich und der Wertebereich. Und zwar werden wir in dieser Vorlesung, man kann das allgemeiner machen, aber in dieser Vorlesung werden wir als Definitionsmenge für unsere Variablen diese Menge b hier ranziehen, die aus zwei Elementen besteht, nämlich 0 und 1. Und dann werden eben n-stellige Funktionen vom b hoch n, also vom n-fachen Kreuzprodukt dieser Menge b, wieder in die Menge b reingehen. Und das machen wir halt, um damit Schaltungen beschreiben zu können. Und bei Schaltungen ist eben so, da hat man typischerweise zwei Zustände, nämlich Schalter ist umgelegt oder Schalter ist nicht umgelegt, also 0 oder 1. Und genau deshalb motiviert sich das, dass man hier eben zwei Zustände haben will. Gut. Dann kann man sich zunächst mal überlegen, naja, nehmen wir an, ich habe eine Funktion, eine boolesche Funktion, und ich möchte, dass die nur abhängig ist von einer Variablen. Ja? Von einer einzigen Variablen, also sowas wie f von x. Und jetzt haben wir einen diskreten Definitionsbereich, nämlich diese Menge b, 0, 1. Und jetzt kann man sich natürlich mal überlegen, wie viele Funktionen gibt es denn von einer Variablen? Und das ist an sich relativ klar. Eine Funktion von einer Variablen, die Variable kann genau zwei Werte annehmen, nämlich 0 oder 1. Da gibt es vier Funktionen. Die sind hier aufgezeichnet. Die eine Funktion ist f0, ja, wir nennen die einfach so, f0. Und die ist so definiert, dass am Punkt 0 die 0 ist und dass am Punkt 1 die auch 0 ist. Das ist eine Funktion, ganz legitim. Das heißt, wir haben den kompletten Definitionsbereich abgedeckt. Wir haben nämlich sowohl für 0 und für 1 einen Funktionswert angegeben, der ist 0. Gut, eine Funktion. Also sprich, f0 ist konstant 0. Die Funktion f1 ist die nächste Möglichkeit. Die definieren wir einfach so, dass f1 an der Stelle 0, 1 ist. Das sieht man da oben, da wo der Punkt ist. An der y-Achse ist der Punkt bei der 1. Und wir definieren das so, dass die Funktion f1 an der Stelle 1 0 ist. Das ist die nächste Möglichkeit, die es eben gibt. Gut. Es gibt noch eine Möglichkeit, man sieht es unten hier, die Funktion f2. Da definieren wir das einfach so, dass f2 von 0, 0 ist und f2 von 1, 1 ist. Also hier, f2 von 0 ist 0, der Punkt ist unten und f2 von 1 ist 1, der Punkt ist oben. Und die vierte Möglichkeit ist eben diese Funktion f3. Und da gilt eben, dass f3 konstant 1 ist, das heißt, f3 von 0 und f3 von 1 sind jeweils 1. Ja? Und so hat man in dem Fall hier schon alle Funktionen in einer Variablen auf der Menge b abgedeckt. Gut, das kann man auch noch mal ein bisschen anders hinformulieren. Wir haben hier eine Wertetabelle hingeschrieben. Links sieht man die Eingangsvariable x, die kann eben entweder 0 oder 1 sein auf der boolschen Menge. Und wir sehen rechts davon die vier Funktionen f0 bis f3. Und wir sehen es eben nochmal hier, die Funktionswerte f0 ist konstant 0, f3 ist konstant 1 und die Funktionen f1 und f2, die kombinieren das halt einfach durch. Und jetzt kann man sich mal schon überlegen, anstatt das in so einer Wertetabelle anzugeben wie hier, kann man das vielleicht irgendwie als Funktion oder so ausdrücken. Und es geht auch, und zwar relativ einfach, und zwar die Funktion f0 und die Funktion f3, die kann man sehr einfach ausdrücken. F0, man sieht es hier recht, f0 von x ist einfach konstant 0. Und genauso f3 ist sehr einfach zu handeln. F3 von x ist konstant 1. Naja, und jetzt können wir uns die anderen Funktionen f1 und f2 noch anschauen. Und wenn ich mir f1 anschaue, dann ist es ja so, wenn die Eingabe x 0 ist, dann ist die Ausgabe 1. Und wenn die Eingabe x 1 ist, dann ist die Ausgabe 0. Also mit anderen Worten, die Ausgabe ist immer gerade, dadurch, dass ich nur zwei Elemente zur Verfügung habe, ist immer gerade sozusagen das andere Element, das mir zur Verfügung steht. Wenn die Eingabe 0 ist, Ausgabe 1. Wenn Eingabe 1 ist, Ausgabe 0. Und deshalb schreibt man das dann eben so, f1 von x ist x und drüber macht man diesen Strich und das heißt Negation, ja, das ist jetzt einfach eine Vereinbarung, man nennt es Negation und kann auf diese Weise diese Funktion ausdrücken. Ich sage gleich noch ein bisschen was zu dieser Notation. Ich will noch ganz kurz das formal fertig machen und die Funktion f2, die ist sehr einfach zu handeln, die Eingabe ist 0, die Ausgabe ist 0, die Eingabe ist 1, die Ausgabe ist 1, also gilt schlicht und einfach f2 von x ist x. Ja? also wirklich einfach auszudrücken. So, jetzt zur Notation nochmal. Also dieses x mit dem Querstrich darüber, das heißt eben Negation von x. Und man kann es auch anders schreiben, also man kann die Negation von x, das ist einfach nur Konvention, auch schreiben als 1 minus x. Das kann man halten, wie man möchte. Man kann es auch entsprechend ausrechnen, denn wenn x zum Beispiel eine 0 ist, dann ist sein Komplement eben eine 1. 1 minus 0 wäre entsprechend auch eine 1. Und wenn das x eine 1 ist, dann ist das Umgekehrte eben die 0 und 1 minus 1 ist eben auch gerade 0. Das heißt, man könnte es theoretisch auch so rechnen. Ja? Gut, für Funktionen gilt es ganz analog. Wenn ich eine Funktion in n Variablen hier habe, f, dann hat die irgendeinen Wert, 0 oder 1, und dann ist eben das Komplement eben gerade das Umgekehrte. Das heißt, wenn die Funktion f den Wert 0 hat, dann ist das Komplement gerade 1 und umgekehrt. So, zur Notation noch. Ein Element aus dieser Menge hier, diese Menge x oder x-Querstrich drüber, das nennt man ein Literal. Ja? Das ist einfach nur zur Notation. Wenn ich jetzt also von einem Literal der Variable x rede, dann meine ich eben x oder x-quer. Ja, das ist einfach später, wenn wir da mit großen Termen rumhändeln, ist es einfacher, da irgendeine Bezeichnung dafür zu haben. Das sagt man lieber Literal als eine Variable, weil eine Variable ist es ja nicht. Gut, Fragen soweit? Okay, machen wir weiter. Entschuldigung. Gut, jetzt kann man die Funktionswerte von solchen Funktionen in gewisser Weise auch grafisch darstellen. Und das geht noch relativ einfach, wenn man unterhalb von drei Dimensionen bleibt oder bis zu drei Dimensionen geht. Und so kann man hier zum Beispiel sich Funktionen anschauen von zwei Variablen, also wenn wir uns hier eine Funktion fi anschauen, von zwei Variablen, also fi von x0 und x1, dann kann man das Ergebnis schön darstellen. Man kann eine x0-Achse zeichnen, man kann eine x1-Achse zeichnen und die Funktionswerte liegen dann eben auf der y-Achse. Und das Knackige daran in unserem Wertebereich ist eben, dass diese Werte jetzt nicht irgendwo liegen, sondern sie liegen genau auf den Eckpunkten, sie können genau auf den Eckpunkten dieses Würfels liegen. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir anschaue, nehmen wir an, ich habe eine Funktion f und ich schaue mir an, x0 setze ich als 0 und x1 setze ich als 1. Das heißt, ich zeige es hier mit der Maus, wenn ich den Zeiger kriege. Ja, ich kriege es. Also was habe ich gesagt? Ich setze x0 als 0, das heißt, ich bin hier. Ich setze x1 als 1, das heißt, ich bin hier hinten. Und jetzt schaue ich mir an, was ist der Funktionswert meiner Funktion. Jetzt nehmen wir mal an, der Funktionswert ist 1. Dann weiß ich, dass ich hier oben bin. Ja? So kann ich es mir grafisch veranschaulichen, so eine Funktion als so ein Quader. Gut, das jetzt nur, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Wie gesagt, der Unterschied zu reellen Funktionen ist hier eben, dass bei reellen Funktionen können die Funktionswerte auf der y-Achse überall liegen. Bei boolschen Funktionen können sie eben hier nur auf diesen Kantenpunkten liegen und das liegt eben am Definitionsbereich, an dieser Definitionsmenge 0, 1. Gut, und jetzt kann man sich mal alle boolschen Funktionen von zwei Variablen anschauen. Mache ich jetzt, um ein paar Funktionen einzuführen, von zwei Variablen. Naja, da kann man sich überlegen, wir haben zwei Variablen, das hier oben seht ihr es, wir haben x0 und wir haben x1. Dann ist die Frage, was für Eingabekombinationen gibt es. Es gibt vier Eingabekombinationen, nämlich die Variablenbelegung 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1. Und jetzt ist die Frage, wie viele verschiedene Funktionen kann ich mir hier kreieren da draus? Also wie viele verschiedene Funktionen gibt es? Und dann kann man anfangen, man kann mit dieser Funktion f0 anfangen, die ihr da oben seht, und die ordnet schlicht und einfach jeder Eingangsbelegung die Ausgabe 0 zu. Also die Funktion f0 ist konstant 0. Und jetzt kann man eben weitermachen. Jetzt kann ich sagen, gut, die nächste Funktion, da tue ich als ersten Funktionswert eine 1 setzen und die restlichen drei Funktionswerte sind 0. Dann fahre ich mit der Funktion f2 fort. Hier mit dem Mauszeiger die Funktion f2 gezeigt. Die hat als ersten Funktionswert eben hier gerade eine 0, als zweiten Funktionswert eine 1, dann wieder 0, 0 und so weiter. So kann man das hoch durchpermutieren. Und dann gibt es eben genau 16 verschiedene Funktionen, wenn man zwei Eingabevariablen hat. Gut, und jetzt machen wir hier mal, jetzt werde ich mal ein paar ganz prominente Vertreter von Funktionen zweier Variablen zeigen. Nee, so habe ich es nicht gemeint. Ich brauche einen Stift. Gut. Da schauen wir uns zuerst mal die Funktion f8 an. Das ist die hier. Die Funktion f8, ja. Was hat die für eine Eigenschaft? Naja. Ja. Das ist die Und-Funktion, genau, er sagt. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, ist die Und-Funktion, was macht die? Man schaut sich die beiden Variablen, die beiden Eingabevariablen an und man stellt fest, es kommt immer eine 0 raus, außer wenn beide Eingaben eine 1 sind. Und das ist die sogenannte, ist die Und-Funktion, genau. Außer wenn beide, nochmal? Man sagt Konjunktion. Komme ich gleich dazu. Also, die Ausgabe ist also immer eine 0, außer wenn beide eine 1 ist. Und das ist die sogenannte Konjunktion. Ja? Die Funktion f8. Ich schreibe das auch mal wieder hin. f8. Und das nennt man die Konjunktion und das ist das sogenannte x0. Und man schreibt das so, die Konjunktion x0 und x1. Also man schreibt dieses Zeichen hier dafür und das Ganze nennt man Konjunktion. Ja? Wie gesagt, das Interessante, das ist halt eine ganz gebräuchliche Funktion. Die liefert halt nur dann 1, wenn beide Eingaben 1 sind. Gut. Die nächste interessante und prominente Funktion ist die Funktion f14, die ich hier umkringel. Ja, ich habe es schon aus dem Publikum gehört, das ist die Oder-Funktion. Die liefert hier nur im ersten Fall eine 0, wenn beide Eingaben 0 sind. Das ist die sogenannte Disjunktion. Und das Ergebnis ist halt immer genau dann 1, wenn mindestens eine Eingabe die 1 ist. Ja? Also f14 hier. Schreibt man x0 oder, das ist dieses Dächle, was auf dem Kopf steht, oder x1. Und jetzt nennt man Disjunktion. Auf der nächsten Folie kommt es auch nochmal. Das ist jetzt nichts, dass ich euch hier was besonders Tolles präsentiere. Die Sache ist nur, ich will es hier in der Tabelle zeigen. Dann schauen wir uns die Funktion f7 an. Das ist das hier. Und ja, hier gibt es schon ein paar Rätselrater. Die Funktion f7 ist gerade sozusagen das Komplement oder die Umkehrung, das ist die Negation der Funktion f8, ja, die sogenannte NAND-Funktion. f7, man schreibt es hier, ein Und-Zeichen und ein Negationszeichen drüber. NAND, ja, da ist natürlich die Frage, warum interessiert einen so eine Funktion? Da kommen wir später noch dazu. Vom Prinzip her ist so, dass man so eine NAND-Funktion sehr einfach schaltungstechnisch realisieren kann und so deshalb gerne benutzt. Dasselbe gilt für die nächste Funktion, das ist die Funktion f1. Etwas schlecht umkringelt. Aber es ist klar, was gemeint ist. F1 stellt man, wenn man hier drauf schaut, F1 ist gerade die Negation zur Funktion F14. Ja? Das ist die sogenannte NOR-Funktion. Also F1 hier schreibt man x0 oder Querstrich drüber x1. die NOR-Funktion. Der Sinn liegt eben auch wieder darin, dass es schön zu realisieren ist, schaltungstechnisch. Gut, und dann haben wir noch zum Schluss zwei ganz nette Vertreter. Das sind die Funktionen F9 und F6. Fangen wir mit F9 an. So, bei der Funktion F9, das ist die Äquivalenz. Ja. Und zwar, was zeigt die mir an? Naja, F9 ist genau dann 1, wenn die Eingabewerte gleich sind. Ja. Also sprich, wenn x1 und x0 0 sind oder wenn x1 und x0 1 sind und dann ist eben die Ausgabe 1 und ansonsten ist sie 0. Also ist die Äquivalenz. F9, man schreibt es so, x0 äquivalent x1 und das ist eben die Äquivalenz. Äquivalenz. Und dann war es, glaube ich, noch die Funktion f6. Ja, die Funktion f6. Und wenn man sich die Funktion f6 anschaut, ja, dann stellt man fest, dass die genau dann als Ausgabe eine 1 liefert, wenn die Eingabewerte verschieden sind. Und das ist die Antivalenz. x0 und Antivalenz hat hier so ein Plus mit einem Kringel drum, x1. Und das nennt man Antivalenz. Ja, es gibt viele verschiedene Namen dafür. So, das hier soll also, wie gesagt, das hier sind eine Menge Funktionen, die wir uns jetzt einfach mal, hier haben wir einfach alle Kombinationen in der Tabelle angegeben. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier jetzt einfach mal ein paar Funktionen rausgestrichen und ihre Symbolik angegeben. Das sehen wir auch hier auf der nächsten Folie, in der Tabelle hier, die ganz interessant sind und die oftmals vorkommen. Das sind die typischen Funktionen, die oft vorkommen. Konjunktion, Disjunktion, NAND, NOR und so weiter. Ja, und da unten steht es nochmal mit diesem NAND und NOR, was ich gesagt habe. In der Praxis kommen sie eben oft vor, weil sie technologisch einfach zu realisieren sind. Und deshalb habe ich sie hier auch rausgeschrieben, einfach hier, um das schon anzuzeigen. Gut, jetzt kann man ein paar Bemerkungen dazu machen. Also zunächst mal, was ich hier angeschrieben habe und was in der Tabelle steht, das ist eine sogenannte Infix-Schreibweise, sprich die Operatoren hier werden zwischen die Variablen geschrieben, das sind auch andere Schreibweisen denkbar. Wir tun in dieser Vorlesung eben hier die Infix-Schreibweise benutzen. Die Operatoren stammen der Boolschen Algebra, das sehen wir nachher, wie das gemeint ist. Dann ist natürlich noch wichtig, wenn ich jetzt irgendwelche Terme von Variablen hinschreibe, also Funktionen von Variablen hinschreibe, mit und mit oder und mit Negation, wie soll sowas gelesen werden, wenn ich jetzt keine Klammern setze? Da muss man eine Priorität definieren. Und die höchste Priorität eben, die besteht die Negation, ja? Eine Variable, die negiert ist, wird immer zuerst ausgewertet, bevor ein oder ausgewertet wird. Ja? Und dann als nächste Regel hier, sehen wir unter dem dritten Punkt, dass die Konjunktion eine höhere Priorität besitzt als die Disjunktion. Ja? Und das heißt, wenn wir jetzt so einen Term haben, wie der hier steht, ist schön, ich kann den unterstreichen. Ich wollte ihn unterstreichen, nicht durchstreichen, ja. Müsst ihr mir nachsehen, mit der Maus geht es relativ schlecht. Also wenn ihr so einen Term habt, den ich hier rot unterstrichen habe, dann ist der zu interpretieren als x0 oder, Klammer auf, x1 und x2. Das heißt, x1 und x2 wird zuerst ausgerechnet, was daraus kommt, und dann wird dieser ganze Term mit x0 verodert. Ja? Und ich weise darauf hin, dass das was anderes ist als dieser rechte Ausdruck, nämlich als Klammer auf x0 oder x1 und x2. Und ich habe mir das auch mal aufgeschrieben in der Variablenbelegung dafür, dass man sieht, dass da ein Unterschied dabei rauskommt. Und zwar, wenn ich setze x0 gleich x1 gleich 1 und x2 gleich 0. Ja? Und x2 gleich 0. So, wenn ich jetzt den linken Term auswerte, x1 und x2, x1 ist 1, x2 ist 0, x1 und x2 sind 0. Ja? Und dann verodere ich das mit dem x0, x0 ist 1, also kommt da auf der linken Seite eine 1 raus. Ja? Gut, jetzt schaue ich mir die rechte Seite an. X0 oder x1, naja, da kommt eine 1 raus. Ja? Und jetzt tue ich das verunten mit dem x2, 1 und 0, da kommt eine 0 raus. Ja? Das heißt, auf der linken Seite kam eine 1 raus, auf der rechten Seite kam eine 0 raus. Ja? Und es zeigt mir jetzt nochmal hier, dass es auf die Klammerung ankommt und die Priorität dieser Operation, Konjunktion und Disjunktion, die liegt eben hier, dass die liegt eben so, dass die Konjunktion die höhere Priorität hat als die Disjunktion und dass dieser Term hier eben links ohne Klammern so zu lesen ist, also dass dieser Term hier x0 oder x1 und x2 so zu lesen ist, x0 oder, Klammer auf, x1 und x2. Ja? Ja? Richtig.
Das wäre also dasselbe, wenn Sie x0 oder x1 und x2.
Ja, da kommen wir noch dazu bei den Rechenregeln nachher. Wenn wir uns auf die Boolesche Algebra abstützen, kommen wir noch dazu. Das ist dann das Distributivgesetz. okay, gehen wir zum nächsten Punkt weiter. Wenn ich einen Konjunktionsoperator habe, das kann man so, ich sag's mal, analog zur Multiplikation sehen. Bei den reellen Zahlen ist es, aber ich weise darauf hin, es ist nicht dasselbe, dann vereinbart man, dass man ihn auch weglassen kann, wenn man das möchte. Das heißt, wenn ich so einen Term dastehen habe, x0 und x1, dann kann man auch einfach hinschreiben, x0, x1 und weiß, man interpretiert es als x0 und x1. Gut, dann hier Äquivalenz entspricht der Negation der Antivalenz. Das kann man an der Wertetabelle ablesen. Die Aussage war, die Äquivalenz entspricht der, das sind die Funktionen f9 und f6, ja? Die Äquivalenz entspricht der Negation der Antivalenz, die Funktionen f9 und f6, man kann es da oben sehen, die sind gerade komplementär zueinander. Ja? Also sie sind jeweils gerade die Negationen. Gut. Dann kann man noch ein bisschen weiter interpretieren. Da steht, die Antivalenz entspricht der einstelligen dualen Addition. Ja, da kann man sich natürlich fragen, was das heißt. Ich wische mir mal die Tafel ab. Also wir merken uns noch mal kurz hier, da steht, die Antivalenz entspricht der einstelligen dualen Addition. Ja? Ich gehe jetzt hier auf die Wertetabelle zurück. Die Antivalenz ist die Funktion f6. Ja? Hier, ich mache mal hier einen Kringel hin. So, was heißt jetzt einstellige duale Addition? Einstellige Addition, das heißt, ich addiere zwei Zahlen. Wenn ich die 0 und die 0 addiere, kommt eine 0 raus. Ja? Das entspricht auch genau dem Funktionswert von f6. So, wenn ich eine 1 und eine 0 addiere, dann kommt da eine 1 raus. Ja? Und das entspricht auch dem Funktionswert von der Funktion f6. Wenn ich umgekehrt eine 0 und eine 1 addiere, da kommt da auch eine 1 raus, entspricht auch dem Funktionswert von f6. Und jetzt ist nur noch interessant, was passiert, wenn ich eine 1 und eine 1 addiere, dual gesehen. dual gesehen ist es 1, 0. Ich habe aber gesagt, das entspricht der einstelligen Addition. Einstellige Addition heißt, das Ergebnis hat wieder nur eine Stelle, das heißt, der Übertrag wird weggeschmissen. Schwupps. Das heißt, hier kommt eine 0 raus, das heißt, es ist genau das Ergebnis hier der Funktion f6. Das heißt, wenn ich irgendwie mal eine einstellige duale Addition schaltungstechnisch umsetzen will, mache ich das schlicht und einfach mit der Antivalenzfunktion. Gut, die Konjunktion entspricht dem Übertrag der einstelligen Addition, kann man auch einfach nachrechnen. Da kann ich die Rechnung benutzen, die ich hier an die Tafel geschrieben habe. Hier die Funktion f8 auf der Funktionstabelle. Die Funktion f8, hatten wir gesagt, ist gerade die Konjunktion. Ja? So, und jetzt schaue ich mir die, und jetzt war die Aussage, die Konjunktion entspricht dem Übertrag der einstelligen dualen Addition. Schaue ich mir wieder die Addition an. 0 und 0 addiert gibt 0. Hier haben wir keinen Übertrag, also haben wir Übertrag 0. Passt. 0 und 0. Die Funktion f8 kommt eine 0 raus. 1 und 0 haben wir das Ergebnis 1. Was für einen Übertrag haben wir in die nächsthöhere Stelle? Wir haben keinen Übertrag, also haben wir implizit Übertrag 0. Entspricht genau dem Ergebnis. Genau dasselbe ist bei der Addition 0, 1. Und jetzt ist nur noch das Interessante bei der Addition von 1 und 1. Da kommt das Ergebnis, haben wir das Ergebnis 0 und den Übertrag 1. Und das ist auch genau das, was hier rauskommt. Also so kann man das interpretieren. Gut, und dann noch hier ein Hinweis, man sollte unterscheiden die Gleichheit, nämlich x0 gleich x1 und die Äquivalenz. Ja? Das eine ist eine Gleichung, x0 gleich x1 ist eine Gleichung, das steht einfach da, dass die Variablen gleich sind, und die Äquivalenz x0 äquivalent x1, das ist eine Funktion, ja? Das ist ein Funktionsterm und keine Gleichung. Ja? Deshalb sollte man die nicht verwechseln. Gut, Fragen soweit zur Notation hier? Nee. Okay, und jetzt ist es halt auch noch möglich, wie ich das vorhin gezeigt habe, dass man Funktionen als Würfel darstellt, also die Funktionen, ihre Funktionswerte als Würfel darstellt. Jetzt kann man, wie ich hatte das vorhin gezeigt, für Funktionen von zwei Variablen. Und jetzt ist es schlicht und einfach auch noch möglich, dass man das auch für Funktionen von mehr als zwei Variablen macht, für Funktionen von drei, von vier Variablen hier. Man stellt es dann als Hyperwürfel dar. Das ist einfach nur, es gibt eine geometrische Interpretation dazu. Dass das hier ein Würfel ist, das sieht man jetzt nicht mehr unbedingt, aber es ist halt eine Projektion aus einem höherdimensionalen Würfel ins zweidimensionale. Ja? Gut. Gut. Und jetzt geht es noch so ein bisschen darum, man sollte sich mal überlegen, wenn ich n Variablen als Eingabe habe, wie viele Funktionen kann ich mir denn überlegen, gibt es, wenn ich n Variablen als Eingabewert habe? Ja? Und als Vorüberlegung kann ich mir mal überlegen, wie viele verschiedene Eingabetupel habe ich denn? Ja? Und das ist relativ einfach zu überlegen, man sieht es schon am Anfang an dieser Tabelle hier. Ich habe also einen n-stelligen Vektor als Eingabe. Und für jede Stelle gilt, sie kann genau zwei Werte annehmen, nämlich die 0 oder die 1. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe zwei Möglichkeiten. Gut, also. Ich mache die gleich wieder runter. Das heißt, ich habe einen n-stelligen Vektor. Bam, bam. Punkt, Punkt, Punkt. Bis hier zu n. Das sind n-Stellen. Ich schreibe hier mal eine n drunter. Ja. Und für jede Variable habe ich zwei Eingabemöglichkeiten. Und jetzt ist die Frage, wie viele Eingabewerte gibt es? Naja, hier für jeden gibt es zwei. Also habe ich 2 hoch n Eingabemöglichkeiten für meinen Vektor. Und das ist genau das, was in dieser Tabelle hier steht. Hier sind die Kombinationen angedeutet und links daneben stehen die Nummern und wir haben eben die Nummern vergeben von 0 bis 2 hoch n minus 1. Das sind eben genau 2 hoch n Eingabemöglichkeiten. Also so viele Eingabevektoren haben wir. Gut, und jetzt ist noch die Frage, naja, und wie viele Funktionen kann ich daraus generieren? Und das kann man sich ganz analog überlegen. Ich male die Tabelle hier, ich male es so ein bisschen rudimentär ab. Ich habe hier die Nummer, hier habe ich den Vektor von 0 bis 2 hoch n minus 1. Hier stehen die ganzen Vektoren. Und jetzt kann ich mir mal Funktionen hier hinschreiben. Die Funktion f0 kann ich wieder sagen, naja gut, konstant 0. Also schreibe ich hier lauter Nuller hin. Ja, lauter Nuller hin. Und jetzt kann ich wieder anfangen durchzupermutieren. Die Funktion f1 ist dann von mir aus die Funktion, die an der ersten Stelle eine 1 hat und dann lauter Nuller. Und jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich wissen möchte, wie viele Funktionen in n Variablen gibt es, jetzt muss ich mir überlegen, wie viele von diesen verschiedenen Funktionen kann ich aufstellen. Und das ist auch wieder recht einfach. Ich kann in jeder Stelle hier auswählen, schreibe ich hier eine 0 oder eine 1 als Ergebnis hin. Ja? Und jetzt ist noch die Frage, wie viele Stellen, wie viele Funktionswerte habe ich denn? Das weiß ich aber. Das steht hier drüben, das sind 2 hoch n. Ja? Das heißt, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es wieder wie hier? Da kann ich genau dasselbe durchexerzieren wie hier. Das heißt, für jede Stelle gibt es 2 Möglichkeiten. Wie viele Stellen habe ich? 2 hoch n. Das heißt, als Folgerung, ich kann 2 hoch n Funktionen in n Variablen aufstellen. Ja? Okay, einfach mit der Herleitung hier. Da könnt ihr mal kurz drüber nachdenken, das ist wirklich simpel. Dann als kurzen Hinweis, ich habe die Klammer hier mit Absicht gesetzt, um sicherzugehen, dass das keiner hier aus Versehen für diesen Term hier hält, 2 hoch 2 hoch n, das sind 2 verschiedene Paar Stiefel. Ja? 2 hoch Klammer auf, 2 hoch n ist was anderes als 2 hoch 2 hoch n, denn dieser Term hier, das ist gerade 2 hoch 2 n. Und da seht ihr, der Exponent hier, der wächst exponentiell, der hier wächst linear, die sind also im Allgemeinen verschieden. Die einzigen Fälle, wo die hier gleich sind, ist der Fall n gleich 0 und n gleich 2. Das kann man einfach nachrechnen. Ja? Also hier nur, um zu sehen, wenn wir mal 3 Eingabevariablen haben, dann haben wir hier 2 hoch 3, das ist 8. Das heißt, wir haben hier 2 hoch 8 Funktionen, die existieren. 2 hoch 4 ist 6, also das ist dann, das ist 256. Ja? Und 2 mal 3 ist 6 und 2 hoch 6, das ist 8 mal 8, ist 64. Das heißt, es ist tatsächlich ein Unterschied drin, für die, die es mir bis jetzt nicht geglaubt haben. Gut. So. Das habe ich hergeleitet. Im Grunde ist es auch das, was hier steht. Nur ist es ein bisschen schneller hergeleitet. Also hier steht es eben auch nochmal, dass 2 hoch 2 hoch n verschiedene Funktionen in n Variablen existieren. Da habe ich es, denke ich, nochmal ganz vernünftig hergeleitet. Gut. Und dann noch hier der zweite Punkt, eine sinnvolle Bemerkung. Wenn ich 2 Funktionen f1 und f2 habe und die voneinander verschieden sind, dann sind logischerweise auch deren Inverse voneinander verschieden. Warum ist das so? Naja, man kann sich überlegen, wenn ich 2 Funktionen f1 und f2 habe, die voneinander verschieden sind, dann heißt das, es gibt eine Belegung, so das gilt, f1 von der Belegung, also von der Variablenbelegung, ist ungleich f2 von der Belegung. Also zum Beispiel ist f1 1 und f2 ist 0. Dann ist aber auch klar, wenn ich diese Funktion jeweils komplementiere, dass deren Komplement gerade wieder verschieden ist. Ja? Und das ist genau das, was hier steht. Wenn die eine Funktion ungleich ist der anderen, ist eben auch das Komplement ungleich. Kann man sich eben auch entsprechend dem, was ich gerade eben gesagt habe, einfach überlegen. Gut. So, jetzt kann man sich hier noch ein Beispiel anschauen. Die sogenannte 2 von 3 Funktion. Und die liefert genau dann eine 1, wenn mindestens 2 der 3 Eingangsvariablen eben den Wert 1 haben. Ja? Und das kann man sich hier an der Wertetabelle, an dieser Funktionstafel auf der linken Seite mal überlegen, wie diese Funktion aussieht. Naja, wir können einfach alle Eingabemöglichkeiten durchspielen. Also wir haben die Variablen x2, x1 und x0. Und was für Kombinationen gibt es? Naja, hier, da stehen sie, 0, 0, 0, 0, 1 und so weiter, also alle Permutationen. Und jetzt können wir uns kurz mal durchüberlegen, wann da als Ergebnis eine 1 rauskommen soll. Naja, und als Ergebnis eine 1 muss rauskommen in der Zeile hier. Denn hier haben wir die Variablen x1 und x0 als 1. Und dann muss natürlich auch hier in diesen drei Zeilen hier jeweils eine 1 rauskommen, weil da eben mindestens zwei Eingangsvariablen eine 1 haben. Ja? Also so sieht dann entsprechend die Funktionstafel zu dieser Funktion, die hier so prosaisch oben mündlich definiert ist, aus. Das kann man auch als Hyperwürfel darstellen, das seht ihr hier auf der rechten Seite. Kann man mal exemplarisch durchgehen. Ist ja immer halb-halb. Also, wenn zum Beispiel die Variable x1 und x0 jeweils den Wert 1 haben, ja, dann kommt hier eine 1 raus. Naja, also x0 eine 1 bin ich hier, dann schicke ich noch eine x1 eine 1 hier raus und dann bin ich an der Stelle. Deshalb muss hier der Funktionswert eine 1 sein. Und die anderen, die sieht man entsprechend hier, wo die anderen 1 sieht man entsprechend hier. Und da ist halt immer mindestens, haben eben mindestens zwei Eingangsvariablen eben immer eine 1. Genau, da haben wir es. Gut. Ja? Ja, in dem Fall ja. Ich habe drei Variablen. Sehe ich, drei Variablen, dann kann ich die Tabelle aufstellen. Naja, ich meine, ich muss den Würfel wissen und ich muss wissen, wie viele Variablen ich habe. Das sehe ich aber hier. Ich habe drei Variablen. Ja, ich meine, sonst ist es Zauberei. Gut, und wenn ich den Würfel habe und da die Werte eingetragen sind, dann kann ich es ja einfach zurückschreiben. Ist ja kein Problem. Na gut, da kann man ja den Würfel mal schauen. Wo sind denn alle x und 0? Ja? Wir sehen, hier ist die x0-Achse. Ja? Siehst du hier den roten Punkt kreiseln? Die x0-Achse. Hier nach hinten, das ist die x1-Achse. Und hier nach oben, das ist die x2-Achse. Wenn ich die alle auf 0 wähle, ja, dann bin ich genau hier. Ja? Und hier sehe ich, aha, mein Funktionswert ist 0. Und schon kann ich meinen Eintrag in der Tabelle machen. Und so kann ich vom Würfel rückwärts wieder auf meine Funktionstabelle gehen. Jetzt klar?
Ja.
Gut. Sonst noch Fragen? Okay. Gut, also, wenn wir bis jetzt mal ein bisschen rekapitulieren, was habe ich gemacht? Ich habe Funktionen eingeführt, und zwar Funktionen nicht auf den reellen Zahlen, sondern eben Funktionen auf dieser Menge B mit den Elementen 0 und 1. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie viele Funktionen gibt es, kann es überhaupt geben. Und ich habe mir schon mal so ein paar prominente Funktionen angeschaut. Ja, aber effektiv ist es ja so, wenn ich dann irgendwelche Schaltungen oder irgendwelche Funktionsgleichungen hinschreibe, dann möchte ich da auch ein bisschen mit rechnen. Und wenn ich irgendwie rechnen will, dann muss ich sowas auf ordentliche Füße stellen. Ja? Das heißt, ich brauche irgendwelche Rechengesetze, um sowas sinnvoll zu machen. Es hat keinen Zweck, immer nur Funktionstafeln aufzustellen. Und die Boolesche Algebra, die liefert mir eben diesen fundamentalen Unterbau für diese Rechnungen. Ja? Und die liefert mir eben eine Struktur und ein paar Axiome, mit denen ich die ich als Fundament hernehme, wo ich alles drauf aufbaue, wo ich alle Rechnungen dann drauf aufbaue. Ja? Die Struktur komme ich gleich dazu. Zu Axiomen noch ein Wort. Axiome sind Regeln, von denen ich ausgehe, dass sie wahr sind. Ich kann sie nicht beweisen. Sie sind vernünftig und deshalb nehme ich an, und sie sind hoffentlich auch widerspruchsfrei, und deshalb nehme ich an, dass sie gelten. Ja? Und das hier sind eben die Boolschen Axiome. So, was ist jetzt also eine Boolsche Algebra? Eine Boolsche Algebra ist hier eine Verknüpfungsstruktur, die habe ich hier mit diesen Buchstaben mit diesem doppelt geschriebenen Buchstaben B gekennzeichnet. Ja, die besteht sozusagen aus vier Teilstücken. Ja, nämlich einmal dieser Menge T, das ist die Trägermenge. In unserem speziellen Fall ist es diese Menge klein b, die ich da vorhin hatte, mit den Elementen 0 und 1 und den drei Operatoren hier, wobei wir drei Operatoren oder Verknüpfungen, diese Und-Verknüpfung hier, die ist zweistellig, die Oder-Verknüpfung hier, die ist auch zweistellig und dann die Negation. Ja? Also das ist eine Verknüpfungsstruktur, ja, wobei eben und oder zweistellig ist und das Komplement einstellig ist. Und das Ding, diese Verknüpfungsstruktur, die heißt genau dann Boolesche Algebra, wenn eben diese folgenden 10 Gesetze hier oder diese 10 Bedingungen erfüllt sind. Ja, dann nenne ich das eine Boolesche Algebra. Das ist nicht weiter wild, das ist auch nicht weiter formal. Drin bleibe bezüglich meiner Operation. Gut, und dann kommen so ein paar Gesetze, die wir im Grunde aus der Schule schon kennen, die halt aber auch hierfür, für diese Operation gelten müssen. Da haben wir einerseits das Kommutativgesetz der Konjunktion, also sprich, es heißt, A und B ist dasselbe wie B und A. Das ist eine vernünftige Forderung, ja? Also ich will mich nicht um die Reihenfolge kümmern müssen, in der ich Elemente verknüpfe, ja? In den reellen Zahlen kennen wir das. Wenn ich 3 mal 4 rechne, dann ist das dasselbe wie 4 mal 3. Hier fordere ich eben, es soll für die Konjunktion genauso sein. Dann haben wir das Kommutativgesetz da unter Nummer 2, der Disjunktion. Es soll also gelten, A oder B ist dasselbe wie B oder A. Ja? Auch das kennen wir im Grunde von den Zahlen, mit denen wir jeden Tag rechnen. Wenn ich rechne 3 plus 4, ist das dasselbe wie 4 plus 3. Auch hier möchte ich gern, dass es hier auf meiner Trägermenge gilt. Und ich fordere es als Axiom. Gut, dann haben wir das Assoziativgesetz, da geht es um die Umklammerung. Wir haben also drittens das Assoziativgesetz der Konjunktion. Wenn wir also haben A und B in Klammer und C, also das hier, die linke Seite, dann ist es dasselbe, wie wenn ich rechne A und, Klammer auf, B und C. Ja? Heißt insbesondere, wenn dies gilt, dann kann ich eben auch die Klammern weglassen bei einer kompletten Konjunktion, weil es völlig egal ist, in welcher Reihenfolge ich auswerte. Auch das kennen wir, wenn ich 3 mal 4 mal 5 rechne, dann spielt es keine Rolle, ob ich erst 3 mal 4 auswerte und dann mal 5 oder ob ich erst ausrechne 4 mal 5 und zum Schluss 3 mal 20 eben. Ja? Okay. Viertes Axiom, das Assoziativgesetz der Disjunktion. Da will ich eben auch dieses Klammerding übertragen auf die Disjunktion. Es soll also gelten, A oder B in Klammer oder C ist das gleiche wie A oder, Klammer auf, B oder C. Ja? Auch hier wieder dasselbe wie bei der Addition. Wenn ich 3 plus 4 plus 5 rechne, spielt es keine Rolle, ob ich zuerst 3 plus 4 auswerte und dann plus 5 oder ob ich erst 4 plus 5 ausrechne und dann 3 plus 9. Ja? Ist genau dasselbe. Gut, das nächste, was vielleicht, ja, was auch noch analog ist zu den Zahlen, die wir kennen, ist das erste Distributivgesetz. Hier, wenn ich A und B oder C habe, dann ist es dasselbe, oder dann fordere ich, dass es dasselbe ist, wie wenn ich habe A und B oder A und C. Ja? Das zielt auf deine Frage von vorhin ab. Kennen wir auch aus den reellen Zahlen, 3 mal, Klammer auf, 4 plus 5 ist dasselbe wie 3 mal 4 plus 3 mal 5. Ja? Das überrascht auch nicht. Was jetzt ein bisschen anders ist, ist, dieses zweite Distributivgesetz, was wir hier fordern. A oder, Klammer auf, B und C. Fordere ich, ist dasselbe wie A oder B in Klammer und A oder C. Ja? Und das ist was, dafür gibt es keine Analogie in den reellen Zahlen. 3 plus 4 mal 5 ist eben halt nicht dasselbe wie 3 plus 4 mal und so weiter. Ja? Hier haben wir also einen Unterschied. Gut, und jetzt kommen noch ein paar weitere Eigenschaften bzw. Forderungen. Ich fordere, dass es bezüglich der Konjunktion Identitätselement gibt. Also sprich, ich fordere, dass es ein Element gibt, ich nenne das 1. Ja? So, das gilt 1 und A ist gleich A. Das heißt, ein neutrales Element bezüglich der Konjunktion. In den reellen Zahlen entspricht es gerade der Zahl 1, daher auch die Wahl des Elementes. Gut, dann fordere ich eben ein Identitätselement bezüglich der Disjunktion, also ein Element 0, sodass eben gilt 0 oder A ist gleich A. Also ich fordere die Existenz davon. Und dann fordere ich noch ein inverses Element bezüglich der Konjunktion, also sprich, wenn ich ein Element A aus meiner Trägermenge habe, möchte ich, dass es ein inverses Element A-Komplement gibt, sodass eben A und A-Komplement gleich 0 ist. Und ich fordere, dass es ein inverses Element der Disjunktion gibt, sodass eben gilt, A oder A-Komplement gleich 1 ist. Und es ist eben auch gefordert, dass diese inversen Elemente hier, der Disjunktion und der Konjunktion, dass die gleich sind. Gut. Diese Identitätselemente, die kennen wir bei den reellen Zahlen, die gibt es da genauso. Das ist die 1 und die 0 bezüglich der Multiplikation und der Addition. Die inversen Elemente, ja klar, sind natürlich die negativen Zahlen und die Brüche dann bezüglich der reellen Zahlen. Gut, und da folgern eben jetzt hier, und jetzt wiederhole ich nochmal, ich habe diese Verknüpfungsstruktur da oben hier. Ich habe eben meine Trägermenge T, meine Verknüpfung und dieses Ganze nenne ich Boolesche Algebra, wenn eben diese Gesetze gelten. Das heißt, für alles, was ich jetzt in Zukunft mache, gehe ich davon aus, dass diese Gesetze hier gültig sind. Das heißt, ich kann damit rechnen. Und da kann ich mir eine ganze Menge Eigenschaften rausziehen. Zum Beispiel kann ich diese Eigenschaften, die hier angezeigt sind, zeigen. Nämlich, dass A und A wieder A ist, ja? Und dass A oder A auch wieder A ist. Ja? Und das kann ich machen, und dadurch, dass ich hier die Tafel zur Verfügung habe, kann ich das auch ein bisschen mal entwickeln. So. Jetzt mal schauen, wie das geht. Ja, gut. Okay, und jetzt versuche ich eben hier diese beiden Gesetze, diese Idempotenzgesetze zu beweisen, und zwar nur, indem ich die Axiome hernehme. Ja? Gut. Ich zeige euch die Axiome hier und dann rechne ich das. Also zu zeigen ist also, hier steht es, A und A ist gleich A. Und jetzt tue ich das irgendwie zeigen, nur unter Benutzung von diesen Axiomen da oben. Ja? Gut, was ich machen kann ist, ich kann schreiben, A ist gleich, und jetzt schaut euch das siebte Axiom an. Ich schreibe das hier drüber, die Zahl hier drüber zeigt mir, welches Axiom es ist. Ich kann schreiben, A ist gleich 1 und A. Ja? Das sagt mir einfach das siebte Axiom, 1 und A ist A. Ja? Gut, dann sagt mir das erste Axiom, ich kann das hier umdrehen. Ja? Das erste Axiom sagt, das Kommutativgesetz der Konjunktion, ich kann dafür schreiben A und 1. Ja? Das ist das erste Gesetz. Gut. Dann sagt mir das zehnte Axiom, ich kann das folgendermaßen umschreiben, nämlich als A und, Klammer auf, das zehnte, da steht's, A oder nicht A. Sprich, ich habe einfach die 1 hier ersetzt durch A oder nicht A. Ja? Gut, und was liegt jetzt nahe, wenn ich sowas hier habe? Ich habe hier einen Ausdruck, hier eine Konjunktion, hier eine Disjunktion. Naja, das schaue ich mal oben in den Axiomen, was mir da zur Verfügung steht. Und das fünfte Axiom, das passt da irgendwie drauf. Wir haben hier eine Konjunktion und hier eine Disjunktion. Also wende ich mal das fünfte Axiom an. Hier fünftens. Und was sagt mir das? Naja, da kommt eben genau raus. Klammer auf, A und A. Oder A und nicht A. Gut. Ja? Habe ich einfach ausmultipliziert mit dem fünften Axiom. Ist das klar oder gibt es Fragen? Das ist eine einfache Anwendung. Ja? Null bis zehn.
Also 0 bis 10 darf ich einfach voraussetzen, ja. Dann brauche ich nicht zu beweisen.
Nein, das brauchst du nicht beweisen. Nein, nein. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe gesagt, Axiome sind Voraussetzungen, die Sinn machen und von denen ich annehme, dass sie stimmen. Ja? Sind nicht in dem Sinn beweisbar. Wir gehen davon aus, die sind richtig. Irgendwo muss man mal sagen, ich habe eine Grundmenge an Regeln und von denen gehe ich aus. Gut, und was kommt hier raus? Naja, kann ich mal hier stehen lassen. A und A, das ist nämlich das, wo ich an sich eh ganz gern hin wollte. Das lasse ich stehen. Oder, naja, und hier habe ich stehen A und nicht A. Ja? A und nicht A. Und da schaue ich mir mal das neunte Axiom an. Im neunten Axiom steht, dass A und nicht A 0 ist. Also habe ich hier A und 0 stehen. Ja? Okay. Das war die Anwendung vom neunten Axiom. Gut, und jetzt wird es einfach. Jetzt kann ich das hier wieder drehen. Ja? Also ich habe das Gesetz Nummer 2, ist das Kommutativgesetz der Disjunktion. Das sagt mir, dass ich hier bei einer Disjunktion die beiden beteiligten Elemente drehen kann. Das heißt, ich kann hinschreiben 0 oder A und A. Ja? Okay, und wenn ich mir jetzt das Axiom Nummer 8 anschaue, das Axiom Nummer 8 sagt, 0 oder A gibt eben gerade A. Ja? Das heißt, 0 oder was hier steht, gibt eben gerade das hier drüben, A und A. Und zwar ist das die Anwendung vom achten Axiom. Und das, wenn man sich es genau überlegt, ist jetzt das, was ich haben will. Ich habe nämlich jetzt dastehen, A ist gleich A und A. Und das war die Aussage, die ich vorhin beweisen wollte. Und hier habe ich sie durch reine Anwendung von meinen Axiomen, durch eine geschickte Anwendung meiner Axiome, einfach durch Umformung, durch Termumformung gezeigt. Gut, deine Frage? Ja, es wird auch definitiv als Hausaufgabe drankommen. Ja, es ist nicht immer eindeutig. Hauptsache, du findest eine Anwendung der Axiome, dass du zum Ziel kommst. Nein, nein. Es darf auch einmal im Kreis rumrechnen, es sei denn, wir würden dazu schreiben, finde den kürzesten Weg, aber dann würden wir auch garantiert dazu schreiben, beweis, dass der kürzeste ist, und da wird es dann echt schwierig, das machen wir nicht. Ja? Sonst noch eine Frage? Gut. Okay. Ich exerziere das Ganze auch noch für die andere. Ich meine, es ist einfach so, wir bringen das in den Übungsblättern dran. Ihr sollt eher lernen, wie man mit diesen Axiomen rumrechnet. Ja? Deshalb haben wir da Aufgaben drin, wie das, wo ihr diese Axiome anwenden sollt. Das sollt ihr es genauso machen, wie wir es hier tun. Und deshalb exerziere ich das jetzt eben hier ein paar Mal durch, dass ihr da Beispiele seht, wie man das machen kann. Gut, die andere Identität, die zu beweisen war, war eben hier. Dass A oder A auch gleich A ist. Das möchte ich jetzt gern beweisen. Naja, und der Weg ist ganz ähnlich. Ich fange wieder hier drüben an, ich sage A. Naja, gut. Gut. Und hier kann ich zum Beispiel das achte Axiom anwenden. Ich weiß, achtes Axiom sagt mir, 0 oder A ist A. Also Anwendung vom achten Axiom, A ist 0 oder A. Ja? Okay. Dann drehe ich das wieder so ein bisschen rum, dass es mir passt. Ich kann das Kommutativgesetz der Disjunktion anwenden, also das zweite. Das kann ich umschreiben zu A oder 0. Ja? Das heißt, ich kann es einfach umdrehen. Okay. Zu A oder 0. Und jetzt kann ich mir da unten anschauen, wie kann ich denn zum Beispiel 0 erzeugen. 0 kann ich erzeugen, indem ich die Konjunktion bilde aus A und nicht A. Ja? Also schreibe ich hier hin mit dem, das ist das neuntes Axiom, das ist dasselbe wie A oder, Klammer auf, A und nicht A. Ja? Einfache Anwendung vom neunten Axiom, A und nicht A ist eben gerade 0. Ja? Per Axiom. Gut. Und hier habe ich jetzt wieder, hier habe ich eine Disjunktion stehen, hier in der Klammer habe ich eine Konjunktion stehen. Und hier kann ich mir wieder überlegen, naja, was passt denn grob drauf? Und draufpassen tut eben das zweite Distributivgesetz, ja, das Gesetz Nummer 6, das Axiom Nummer 6. So rum ist vielleicht besser. Das heißt, ich kann es damit auswerten. Und was kommt da eben raus? Naja, da kommt eben raus A oder A. Und, Klammer auf, A oder nicht A. Na? So. Hier habe ich im Grunde das schon stehen, was ich haben will, nämlich A oder A. Ja? Jetzt muss ich nur noch das hier irgendwie wegkriegen. Ich fahre die Tafel wieder runter. Das zehnte Axiom, das mit dem inversen Element der Disjunktion, sagt mir gerade, dass A oder nicht A 1 ist. Also wende ich das an. Das zehnte. Also habe ich da stehen A oder A und 1. Ja? Und jetzt würde ich im Grunde gerne siebte anwenden, aber siebte kann ich noch nicht anwenden, weil es nicht in der richtigen Reihenfolge steht. Also tue ich erstmal das Kommutativgesetz anwenden der Konjunktion, also das Axiom Nummer 1. Dann habe ich da stehen 1 und, Klammer auf, A oder A. Ja? Naja, und jetzt kann ich mir das Axiom Nummer 7 anschauen, das Identitätselement der Konjunktion. Und das sagt mir dann schlicht und einfach hier Nummer 7, dass hier A oder A rauskommt. Und jetzt bin ich auch wieder da, wo ich raus wollte. Auf der Seite der Gleichung habe ich nämlich stehen A oder A. Und hier habe ich stehen A. Ja? Also habe ich A ist gleich A oder A. Und die Sache ist gefressen. Ja? So kann man es umformen. Gut, jetzt ist es 15:29 Uhr. Da machen wir eine Viertelstunde Pause, dass ihr euch von dem Zeug da erholen könnt und machen danach noch ein bisschen weiter.